Bayern 2. Grenzenlos hören. Notizbuch Freitagsforum. Die Gesprächsrunde im Notizbuch. Jeden Freitag zwischen 10 und 12.
Welches Risiko will ich eingehen? Die Frage muss sich bislang jeder stellen, der ein Kind erwartet. Gehe ich das Risiko ein, dass der Sohn oder die Tochter mit einem Down-Syndrom zur Welt kommt? Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt, je nach Alter der Mutter, zwischen 0,1% und 9%. Oder lasse ich das vorher testen, sodass ich zumindest vorbereitet bin oder auch eine Abtreibung vornehmen lassen kann? Bisher lässt sich das Down-Syndrom, eine Trisomie 21, wie der Mediziner sagt, mit einer Fruchtwasseruntersuchung feststellen, doch auch die ist nicht ohne Risiko. Nun allerdings soll ein neuer Test auf den deutschen Markt kommen, für den nur noch eine Blutprobe der Schwangeren nötig ist. Gabriele Uitz hat sich erklären lassen, wie sich die Pränataldiagnostik bald verändern wird und wie sie heute noch aussieht.
Professor Franz Kainer, der Chefarzt der Pränataldiagnostik in der Münchner Frauenklinik an der Maistraße, bereitet eine Schwangere auf die Fruchtwasserentnahme vor, die er gleich machen wird.
Hier liegt das Köpfchen, hier haben wir die Plazenta. Und punktiert wird da herum bei den Füßchen. Und da ist so viel Platz zur Verfügung, dass ich da ganz, ganz leicht Fruchtwasser bekommen werde.
Es ist juristisch vorgeschrieben, Mütter auf die Möglichkeit einer invasiven Diagnostik aufmerksam zu machen. Wenn Frauen älter als 35 sind, übernehmen die Kassen die Kosten der Untersuchung. Sind sie jünger, zahlen sie nur bei einem begründeten Verdacht.
Das Risiko einer Fehlgeburt liegt da so zwischen 0,5 und 1%, aber natürlich bei 100%, wenn es die Frau dann getroffen hat.
Das Fehlgeburtsrisiko liegt bei einem erfahrenen Punkteur bei 0,5%. Das heißt, auf 200 Schwangerschaften kommt eine Fehlgeburt. Bei einigen Praxen liegt das Risiko sogar noch darunter. In den allermeisten Fällen verschließt sich das Loch in den Eihäuten, der Umrandung der Fruchtblase, schnell wieder. Nur sehr selten klappt das nicht und das Fruchtwasser läuft aus. Hochkonzentriert und ruhig nimmt Professor Kainer die Punktion vor.
Jetzt hätte ich gern die Punktionsnadel. Da kommt der Pieks. Und da sind wir jetzt schon in der Fruchthülle, da gehe ich jetzt rein. Und jetzt nehmen wir das Fruchtwasser ab. Also mit der Fruchtwasseruntersuchung sind wir schon fertig.
Der neue Bluttest Pränat der Firma Life Codex kann nur eines. Er erkennt, ob das Ungeborene Trisomie 21 hat, also das Down-Syndrom. Aus einer Blutprobe der Mutter werden frei herumschwebende DNA-Teile des kindlichen Blutes analysiert. Professor Franz Kainer, einer der führenden deutschen Pränataldiagnostiker, findet dieses Verfahren als solches eine große Entwicklung.
Wenn man die Untersuchungsmethode nur vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, ist es tatsächlich ein großer Fortschritt, den wir hier erreicht haben. Eine Entwicklung, wo es kein Risiko für das Kind gibt, primär einmal, und ich kann trotzdem etwas über das Kind sagen, ist einmal eine gute Entwicklung. Problem ist nur, wenn ich eine Untersuchung aus mütterlichem Blut durchführen kann, die nur auf eine spezielle Chromosomenstörung, zum Beispiel jetzt die Untersuchung auf Trisomie 21, durchgeführt wird, wo dann natürlich mit dazu kommt, warum genau die Trisomie 21, warum nicht auch andere Chromosomenstörungen, die natürlich in einem sehr oft viel, viel schwerer sind. Das heißt, dass wir im Augenblick ethisch wieder ein bisschen herausgefordert sind, darüber nachzudenken, was wir mit Pränataldiagnostik einfach machen.
Es ist technisch möglich, viele schwere Krankheiten und Stoffwechselstörungen aus dem mütterlichen Blut zu erkennen. Die Firma Life Codex allerdings hat sich auf die Krankheit festgelegt, die am bekanntesten ist und daher auch die meisten Ängste auslöst, das Down-Syndrom. Das garantiert dem Hersteller quasi eine große Nachfrage. Derzeit ist der Test noch eine individuelle Gesundheitsleistung, eine sogenannte Eagle-Leistung. Der medizinische Dienst der Krankenkassen auf Bundesebene wird ihn noch prüfen, sagt Monika Lelgemann vom MDK, die den Eagle-Monitor mitverantwortet.
Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen oder 3 Wochen in der Zeitung darüber gelesen, das erste Mal. Wir haben das dann auch schon mal diskutiert. Ich glaube, da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten. Mir ist aber klar, dass das ein Thema ist, was ein kommendes ist.
Etwa 1250 Euro kostet der Bluttest, genauso viel wie eine Fruchtwasseruntersuchung, die ja bereits für Frauen ab 35 oder in Verdachtsfällen von der Kasse übernommen wird. Aber er erkennt nur die Trisomie 21. Professor Franz Kainer geht davon aus, dass er in Zukunft noch deutlich mehr Krankheiten erkennen können wird.
Es wird so sein, dass viele Erkrankungen, die wir heute nicht behandeln können, wo ich nur die Diagnose stellen kann, dass ich natürlich auch therapeutisch in den nächsten 10, 15 Jahren bei dieser Erkrankung sehr, sehr viel verändern wird. Gerade mit der Mukoviszidose ist ja so, dass wir ja lange Zeit gedacht haben, das ist einfach eine ganz, ganz schlechte Prognose für die Kinder, bis man gesehen hat, man kann hier therapeutisch was machen. Und es gibt die ersten Frauen mit Mukoviszidose, die jetzt auch selbst schwanger werden.
Über eine drohende Krankheit Bescheid zu wissen, kann Gutes und Schlechtes mit sich bringen. Einen kompletten Gentest aus dem mütterlichen Blut wird es so schnell nicht geben.
Und nach diesem Beitrag von Gabriele Uitz sind wir schon mittendrin in der ethischen Diskussion. Ja, wie geht man damit um, dass sich Krankheiten und Behinderungen eines ungeborenen Kindes bald schon viel leichter werden feststellen lassen? Was bedeutet diese risikofreie Früherkennung für die Schwangeren? Haben sie weiterhin ein Recht auf Nicht-Wissen? Und werden künftig Familien mit behinderten Kindern stärker diskriminiert? So nach dem Motto, das wäre heutzutage doch nicht nötig gewesen. Darum geht es in der nächsten halben Stunde im Notizbuch Freitagsforum. Sibylle Giel spricht mit ihren Gästen über Pränataldiagnostik, der neue Bluttest und die Folgen.
Herzlich willkommen, Eva Zattler. Sie beraten bei Pro Familia schwangere Frauen. Wie bewerten Sie und Ihre Kolleginnen diesen neuen Test?
Der neue Test verändert die Fragestellung nicht wesentlich. Es geht immer darum, ob die Frau sich in der Lage sieht, mit der Behinderung eines Kindes zu leben, der Partner damit umgehen kann und die Art und Weise, wie die Behinderung festgestellt werden kann, die hat sich verändert. Die wird andere Implikationen haben, aber keine für die Beratung.
Das habe ich eigentlich gehofft, dass Sie so antworten. Und herzlich willkommen, Professor Dr. Georg Markmann, Medizinethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Ihre Medizinethik diskutiert ja immer wieder über Pränataldiagnostik und die Folgen. Hat der Bluttest diese Diskussion verändert, befeuert?
Es ist natürlich so, dass wir auch von medizinethischer Seite uns mit der Frage auseinandersetzen, was ändert sich jetzt? Hat das neuartige Folgen, auf die man möglicherweise reagieren muss? Und wir sind eigentlich zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen, dass der Test selbst, der jetzt für die Trisomie 21 vorliegt, nicht so viel verändern wird. Aber die Möglichkeit, ohne einen eingreifenden Eingriff, ohne einen invasiven Eingriff eine Diagnose beim Kind erstellen zu können, das wird wahrscheinlich in Zukunft die vorgeburtliche Diagnostik sehr verändern, weil die Fortschritte in der Humangenetik es erlauben werden, immer mehr Erkrankungen und vor allem auch Erkrankungsrisiken zu diagnostizieren. Und das wird dann wahrscheinlich doch zu einer Ausweitung der Anwendung der vorgeburtlichen Diagnostik führen. Und das ist etwas, was man sehr gut im Blick behalten muss.
Und ich begrüße Frau Magdalena Federlin, Mutter von drei Kindern. Ihr jüngster Sohn ist 16 Jahre alt und hat Trisomie 21. Frau Federlin, der Bundesbeauftragte hat anders reagiert als die beiden Gäste, die wir schon gehört haben. Der Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Hubert Hüppe, hat gesagt, er findet den neuen Test diskriminierend und am liebsten möchte er ihn verhindern. Sehen Sie das genauso? Ist er diskriminierend?
Also ich sehe nicht, dass der Test diskriminierender ist als die andere Pränataldiagnostik. Soweit meines Wissens setzt dieser Test halt früher an, aber im Prinzip passiert das Gleiche. Oder möglicherweise durch die einfachere Anwendung kann natürlich schon sein, dass der Personenkreis, der auf diesen Test zurückgreift, sich erweitert, weil es eben risikoloser ist. Aber die Diskriminierung sehe ich schon in der Pränataldiagnostik überhaupt. Weil wenn gefragt wird, wird das Kind Down-Syndrom haben und dann entscheide ich mich dafür oder dagegen, das ist ja der Diskriminierungsakt.
Sie haben Sie damals einen Test gemacht? Vor 16 Jahren ist Ihr Sohn geboren. Als Sie schwanger waren, haben Sie den Test gemacht?
Nee, und ich wusste, ich bin 35 und gehöre zum gefährdeten Personenkreis, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich war zu dem Zeitpunkt bereit, ein drittes Kind zu bekommen und habe gesagt, ich nehme es so, wie es kommt. Ich meine, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich ein Kind mit Down-Syndrom gekriegt habe. Es gibt ja viel andere Geschichten.
Ich frage gleich ganz, ganz intensiv nach Ihrem Sohn, aber würde gerne beim Professor Markmann noch mal erstmal weiter fragen. Sie haben gerade gesagt, wir müssen diesen Test, der jetzt erstmal so keinen großen Unterschied, sondern eigentlich nur Vorteile bringt, zu dem momentanen Test, der ja immer eine Gefahr für die Schwangere ist, weil es ja ein invasiver Test ist. Und jetzt ist ja eigentlich der neue Bluttest erstmal ein Vorteil für die schwangeren Frauen. Aber Sie haben gesagt, wir müssen genau hingucken, weil man eben damit eines Tages vielleicht nicht nur Trisomie 21 erkennen kann, sondern auch andere Sachen. Erzählen Sie genauer, beschreiben Sie das genauer, bitte.
Ja, es gibt ja sehr schwerwiegende Einschränkungen, denen dann die geborenen Kinder ausgesetzt sind, wo man wirklich sagt, das macht vielleicht Sinn, dort eine pränatale Diagnostik zu machen. Und es ist aber so, dass wir zum Beispiel auch das Risiko an einer Krebserkrankung zu erkranken oder das Risiko für eine Demenz oder für Herz-Kreislauf-Erkrankungen irgendwann werden etwas besser vorhersagen können. Und das könnte dazu führen, dass man eben dann in der Breite das genetische Material des ungeborenen Kindes untersucht und dann ein spezifisches Risikoprofil von dem Kind erstellen kann und sich dann als Schwangere überlegen muss, was hat das für Konsequenzen? Will ich dieses Kind austragen oder nicht? Und ich glaube, dass das zum einen eine ungünstige Entwicklung, vielleicht eine ungünstige Einstellung gegenüber der Schwangerschaft hervorrufen kann und zum anderen natürlich auch für die Betroffenen eine ganz schwierige Entscheidungssituation ist. Man muss sich erst überlegen, will ich überhaupt testen lassen auf diese Risiken? Und wenn ich dann das Testergebnis habe, ist die Frage, wie reagiere ich?
Was mache ich damit? Was mache ich damit, wenn ich weiß, mein Kind wird eines Tages vielleicht das Potenzial haben, Alzheimer zu kriegen? Oder das sind doch die Dinge, die
genau,
Sie beschrieben
haben. Und da denke ich, dass man möglicherweise auch auf eine rechtliche Regulierung wird irgendwann zurückgreifen müssen. Dass man sagt, wir begrenzen einfach die Anwendung tatsächlich auf sehr schwerwiegende Entwicklungsstörungen oder Einschränkungen, denen die Kinder dann ausgesetzt ist. Und dass man sagt, die anderen Dinge dürfen vorgeburtlich nicht diagnostiziert werden.
Frau Zattler, Sie beraten schon eine ganze Weile schwangere Frauen. Hat sich in der Schwangerschaft was verändert?
Also die Möglichkeit zu testen ist natürlich deutlich differenzierter als vor 25 Jahren, als ich angefangen habe. Und es hat sehr wohl die Schwangerschaft beeinflusst. Das geht bis dahin, wenn man mal das Extrem nimmt, diese Bewegung, Babyfernsehen zu machen. Also es wird ein Ultraschallgerät gemietet und dann in einer häuslichen Party gemeinsam der Fötus begutachtet.
Bitte?
Man muss sich dann natürlich vorstellen, dass einfach um das zu sehen, kann ja sehr wohl auch etwas sichtbar werden, was man nicht sehen wollte. Und das ist so eine Bewegung, die zeigt eigentlich das Dilemma. Man will sehen und will dann doch nicht sehen oder erschrickt, wenn etwas zu sehen ist, was nicht das Erwünschte ist. Sie haben es vorhin angesprochen, natürlich gibt es Krankheiten, die sind so schwierig, so schwer und in der Familie bereits bekannt, dass es möglicherweise auch nicht mit dem Leben vereinbar. Bei denen wären die zu testen, ein früher Test der Frau ersparen würde, dass das Kind zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft nicht mehr weiterlebt oder dass sie eine Totgeburt hat oder es nur kurz nach der Geburt verstirbt. Das gibt eben den Wunsch. Die Tests, die nach der 12. Woche vorgenommen werden, das ist ja schon der erste Hinweis. Bis dahin könnte nach der Frist, nach der Beratungsregelung ein Abbruch gemacht werden. Der ist nicht gemacht worden. Da ist schon mal ganz eindeutig klar, die Frau, das Paar wünscht sich das Kind. Es ist also auch da nicht so, dass man von so einer Ambivalenz noch sprechen kann, sondern die sind ganz klar entschieden und wenn es nur irgend möglich ist, wollen sie das Kind auch bekommen. Das sprechen die Paare auch bei uns darüber.
Es werden sicherlich kaum Frauen leichtfertig abtreiben, aber ist denn der Wunsch nach Sicherheit größer geworden, wenn Sie auf die letzten 25 Jahre Ihrer Beratungstätigkeit gucken, Frau Zattler?
Es ist so eine diffuse Entwicklung. Es gibt ja viele, auch ziemlich junge Frauen, wenn die zu mir kommen, sagen die, ja, nächste Woche habe ich dann einen großen Ultraschall. Und die sind Anfang 20, wenn ich dann sage, wie kommt es dazu? Ja, der Arzt sagt, wir machen das mal zur Sicherheit. Es ist natürlich immer zur Unsicherheit. Genau. Da wird auch wenig aufgeklärt.
Also zur Sicherheit ist eigentlich bei den Frauen dann der Auslöser zu denken, der sagt mir nur, dass alles in Ordnung ist.
Ja.
Und nicht die andere Seite anzusehen.
Und es hat sich sehr stark verändert natürlich, mit welcher Selbstverständlichkeit getestet wird. Weil auch andere Frauen, man bezieht sich ja immer auf Menschen, die in der gleichen Lebenssituation oder in der gleichen Altersgruppe sind, das ganz genauso handhaben, ist das so eine Selbstverständlichkeit. Und es werden dann auch schon per E-Mail die Bilder verschickt an Freunde vom ersten Ultraschall. Also das ist so ein Umgang mit dem, der heißt, ist das einerseits was Abstraktes vom Gefühl her, dass man so damit umgehen kann, und versteht die Frau emotional, dass das auf dem Bild auch das, was in ihr drin ist und ihr Kind ist, oder wird das so ein bisschen abgespalten?
Frau Federlin, Sie schreiben schon mit und zucken schon zusammen. Ja. Sind Sie eigentlich jemals schräg angesprochen worden von Bekannten, von Freunden, von Verwandten, dass Sie den Test nicht gemacht haben? Gibt's das?
Also ich bin tatsächlich einmal gefragt worden, ob er denn passieren hätte müssen.
Wie haben Sie da reagiert?
Ich habe gar nichts drauf gesagt. Was willst du denn auf so eine Frage sagen? Da steht dein Kind putzmunter daneben, hüpft rum seit Jahren. Da war er wahrscheinlich schon 8 Jahre. Und ja, mitgeschrieben habe ich an dem Punkt, wenn ich dann höre, Krankheit, also das Down-Syndrom immer noch als Krankheit bezeichnet wird, da tue ich mir als Mutter wahnsinnig schwer damit. Also mein Kind hat wohl mal eine Grippe oder eine Hörgangentzündung oder stoßt sich mal oder wird mal krank, aber so wie er lebt, ist er völlig gesund, also, und er fühlt sich auch gesund. Und wenn ich mit ihm spreche, also er hat zum Beispiel auch ein richtiges Problem mit diesem Down-Syndrom, weil er kriegt schon mit, dass das was in Richtung Behinderung ist, was das lehnt er für sich ja ziemlich ab. Und wenn ich ihn beobachte, wie erlebt er sich? Er erlebt sich selber ja so, wie er ist, genauso richtig, wie ich mich erlebe oder jeder von uns. Jeder Mensch kann sich ja bloß so erleben, wie er ist. Und diese Genetik, also dass der jetzt da in manchen Zellen, also mein Sohn hat ja Trisomie-Mosaik, das heißt, er hat auch Zelllinien wie Sie und ich, also ohne dieses dritte Chromosom an der 21. Stelle und eben aber auch andere Zelllinien. Und dass diese Chromosome da sind, die kann ja der nicht irgendwie als Krankheit empfinden. Oder das war Hausgeburt, bei uns zu Hause auf dem Sofa geboren. 10 abgab, völlig gesundes Kind, hat gesaugt wie die Brüder. Also es war erst einmal 6 Wochen lang das normalste Kind und das größte Babyglück, also wie bei allen beiden anderen Söhnen. Da war überhaupt nichts anders. Und erst als dann bei so einer nachgeburtlichen Untersuchung, die Kinderärztin hat den Verdacht geschöpft, weil die große Zehe abstand. Das war das einzig phänotypische Merkmal, das den Verdacht auf eine genetische Veränderung hingewiesen hätte. Und wir haben aber dann den Bluttest erst machen lassen und heute verfluche ich den Tag. Ich würde es nie wieder machen. Ich würde nicht mehr das Blut untersuchen, erst mit dem zweiten Lebensjahr, mit Ende des zweiten Lebensjahres machen lassen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn die Kinderärztin geschwiegen hätte, wir hätten einfach ganz normal dieses Familienglück weitergelebt, bis sich die Entwicklung meines Kindes vielleicht so weit vom Normalen entfernt hätte. Aber der war jetzt zum Beispiel in den Kurven, die diese Entwicklungshefte aufzeichnen, war der immer noch im normalen Spektrum. Also jetzt soll ich sagen, der ist krank. Also
ich finde es wichtig, dass Sie das nochmal dazu sagen. Ich habe halt viele Beratungen, bei denen sehr schwerwiegende Dinge festgestellt werden bei den Kindern, die tatsächlich Erkrankungen sind. Und deshalb im Hindenken an diese Kinder das benutzt. Und wie Sie sagen mit der Trisomie, ist halt interessant auch, weshalb gerade mit der so viele Befürchtungen verbunden werden. Ja.
Jetzt die Frage an Professor Markmann. Sie bilden ja auch werdende Mediziner aus. Ist da Platz in dem Studium für all solche Diskussionen, wie später Ärzte mal mit Müttern sprechen, mit Schwangeren sprechen? Haben Sie da Zeit und Platz dafür im Studium?
Ja, aber wenig. Okay. Also wir versuchen das schon in unserem Unterricht mit aufzunehmen, wobei das jetzt nicht nur den Ethikunterricht betrifft, sondern ich denke mal auch den Unterricht in der Frauenheilkunde. Aber es reicht natürlich nicht die Zeit, um jetzt wirklich die Gesprächsführung zu erlernen. Wir diskutieren immer diese Entscheidungssituation, in die man dann kommt. Also die anwachsenden Möglichkeiten der Diagnostik, der vorgeburtlichen Diagnostik und dann eben die Frage, wie reagiert man da drauf? Wie reagieren die Schwangeren darauf und was gibt es für Möglichkeiten, diese Situationen angemessen zu bewerten und angemessen damit umzugehen?
In einer Pressemitteilung von Pro Familia steht, dass es ein Recht auf Nichtwissen gibt. Also ein Recht der Schwangeren, der werdenden Mutter auf Nichtwissen. Wird sowas auch diskutiert bei Ihnen? Weil alles, was machbar ist, habe ich als Laien ja immer den Eindruck, wird dann in der Medizin auch gemacht.
Also wir diskutieren dieses Recht auf Nichtwissen allgemein im Zusammenhang mit der Aufklärung. Es ist so, dass jeder Patient sagen kann, nein, ich möchte etwas nicht wissen, ich möchte diese Information nicht haben. Und das betrifft natürlich in besonderer Weise die vorgeburtliche Diagnostik. Aber ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Schwangeren das ja dann doch haben wollen. Und sie verlieren so ein bisschen das natürliche Gefühl für die Schwangerschaft. Das Normale ist ja, dass das Kind gesund ist, dass es sich normal entwickelt. Und sie haben dann das Gefühl, solange ich nicht getestet habe, ist etwas möglicherweise nicht in Ordnung. Und ich brauche den Test, um dann ein sicheres Gefühl zu bekommen. Und das heißt oft dann das paradoxe Ergebnis. Man findet eine Auffälligkeit, man weiß nicht genau, was die Bedeutung ist. Und dann führt der Test nicht dazu, dass man sich sicherer fühlt, sondern eher, unsicherer. Dass man stark verunsichert ist.
Solche Frauen kommen ja oft zu Ihnen, Frau Zattler.
Also bei uns ist es so, dass unsere Ärztin eine Beratung vor der Beratung in ihrer gynäkologischen Praxis anbietet, wo Frauen darüber sprechen können, ob sie dieses Recht auf Nichtwissen für sich in Anspruch nehmen wollen oder ob sie, wenn sie sich entscheiden, Diagnostik zu machen, sich dann auch bewusster sind, was mögliche Ergebnisse für sie bedeuten können. Wenn die Frauen sagen, wie Sie, Frau Federlin, so schön gesagt haben, dann habe ich mir gedacht, so wie das Kind kommt, nehme ich es auch. Dann muss man auch das Risiko des Tests nicht machen oder kann auch für sich die Schwangerschaft so in Ruhe bis zu Ende durchführen.
Wenn Sie beraten, Frau Zattler, und es kommt eine Frau zu Ihnen, die gerade eine Untersuchung gemacht hat und der Mann gerade gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr Kind Trisomie 21 hat, wie gehen Sie dann in der Beratung vor?
Also ich muss mal dazu sagen, in dem Fall kommen oft die Paare auch bei uns. Weil das
genau, ich habe bisher die Männer immer außen vor gelassen.
In der Wunschschwangerschaft. Ja. Und dann versuchen wir zu benennen, was der Schrecken ist, damit der Schrecken nicht namenlos ist. Also wir versuchen das zu benennen, was die Befürchtungen sind und besprechen mit den Paaren, ob sie selbst Menschen getroffen haben, die von der Trisomie betroffen waren, ob sie das kennen, woher die Befürchtungen kommen. Und dann im Weiteren auch kann natürlich das in einer schweren Ausprägung mit Organe betroffen sein. Und da müsste man dann auch nochmal nachfragen, ob die mit Fachärzten sprechen konnten. Es sind häufiger Herzfehler mit dabei. Und auch mal sich bei Kinderkardiologen erkundigen, wie kann denn sowas auch behoben werden. Letzten Endes nochmal, es sind Besonderheiten, sage ich jetzt mal, anders sein als andere Menschen. Und die Frage ist, kann man sich vorstellen, damit zu leben?
Haben denn die Paare eine größere Herausforderung oder einen stärkeren Druck, funktionieren zu müssen, weil ja in der Regel beide arbeiten müssen, weil ja die Gesellschaft immer schneller wird?
Auf jeden Fall. Diese Gesellschaft erfordert ja immer stromlinienförmigere Menschen sozusagen. In Städten erfordert es oft auch, dass zwei arbeiten. Und also die Frage, wie lange können wir das finanziell auch durchstehen, dass dann einer zu Hause beim Kind bleiben muss oder die sind älter und sagen, das Kind wird ja weit über die Spanne, die andere Kinder für sich unselbstständig sind, Hilfe brauchen.
Herr Professor Markmann, Sie sind Vater von drei Kindern. Hat Ihre Frau damals die ganzen Tests machen lassen?
Wir haben tatsächlich beim dritten Kind einen Ultraschall gemacht und dort wurde auch eine Auffälligkeit diagnostiziert, nämlich dass das Kind eine Nabelschnur zu wenig hatte. Und damals waren wir in Boston, wo ich studiert hatte, und an einem der renommiertesten Frauenkliniken der Welt wurde uns dann gesagt, na ja, das könnte mit anderen Fehlbildungen verbunden sein, was dann den weiteren Schwangerschaftsverlauf sehr überschattet hat. Und zum Glück war ich Mediziner und konnte dann einen befreundeten Gynäkologen anrufen, der mir gesagt hat, du, mach dir keine Sorgen, das ist eine unbedeutende Normvariante. Also in der Regel passiert da überhaupt nichts, aber das war so ein ganz typisches Beispiel.
Sie würden es nicht wieder tun.
Durch so eine, ja, das ist die Frage. Man kann natürlich auch andere Dinge erkennen, wo das vielleicht gut ist, was man Ultraschall gemacht hat. Aber das zeigt so ein bisschen, dass diese diagnostischen Möglichkeiten ambivalent sind. Das heißt, sie haben zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man vielleicht Dinge erkennen, wo man vielleicht auch noch eine frühe Behandlung ansetzen kann oder wo es Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Und auf der anderen Seite hat man aber auch dann Befunde, die einen sehr irritieren und wo man gar nicht richtig weiß, wie man damit umgehen soll.
Sie hören das Notizbuch Freitagsforum. Heute mit der Frage, wenn Gentests in der Schwangerschaft immer einfacher werden, wie geht unsere Gesellschaft mit Behinderten um? Meine Gäste sind der Medizinethiker Professor Dr. Georg Markmann, Sie haben ihn gerade gehört, die Sozialpädagogin Eva Zattler, sie berät Schwangere bei Pro Familia, und Neben mir sitzt Magdalena Federlin, Mutter eines Sohnes mit Trisomie 21. Und Sie können natürlich uns am besten sagen, wie geht eine Gesellschaft heute mit Behinderten und deren Familien um? Gut?
Also bis Eintritt in die Schule war unser Leben als Familie mit diesem Kind mit Down-Syndrom ganz normal glückliches, wenig Beschwertes. Belastend war vielleicht diese Frühförderung und so Geschichten. Und da war ich dann schon in diesem Fahrwasser von den Experten beraten, was man da alles machen muss und testen muss. Und also rückblickend würde ich das nicht mehr machen. Ich würde mehr die Normalität suchen. Das Sandkastenspiel ist genauso gut wie das therapeutische Einfädeln von Kugeln oder was. Aber mit Schuleintritt hat sich dann eben gezeigt, dass die Sonderschule nicht die richtige Schule war. Und muss ich ja zugeben, dass das nicht ich erkannt habe, sondern mein Sohn selber die Sonderschule dann abgelehnt hat. Hat sich auffällig verändert, das Kind, in diesem aussondernden Milieu unter lauter sogenannten, in Anführung, ganz dicken Anführungsstrichen, geistig Behinderten, die angeblich ja auch so gleich sein sollen. Die sind so verschieden, wie die Menschheit überhaupt ist. Und mein Sohn muss sich scheinbar da gefühlt haben, wie wenn er jetzt auf einem anderen Stern gelandet wäre. Kann ich jetzt mal so versuchen, so zu beschreiben. Wenn du plötzlich in ein soziales Milieu geschmissen bist, wo du nur diese super selektive Auswahl an sogenannt geistig behinderten Kindern um dich hast, dann muss ich das für ein normal entwickeltes Kind ja ganz, ich sage jetzt mal das Wort, abartig anfühlen.
Weil aber er hat sich also normalerweise gefühlt,
in menschlichen Gesellschaften kommt es nirgends vor, dass es irgendwo Orte gibt, wo nur Behinderte sind. Das wird künstlich gemacht und ich nenne das auch postnatale Selektion. Also das finde ich mindestens so schlimm wie die pränatale Selektion. Und ja, und da haben wir dann gekämpft bis zum Bundesverfassungsgericht und der Schulwechsel zurück in die Regelschule war nicht möglich und da ging es dann richtig.
Also das ist 10 Jahre her, heute ist ja so ein 16, damals war er 6, oder?
Genau, da haben wir angefangen, beide richtig zu leiden. Also daran haben wir gelitten, aber nicht am Down-Syndrom. Also dass mein Kind Down-Syndrom hat, das ist für uns genauso normal, wie wenn man nur Mädchen oder nur Jungen hat oder was.
Aber das ist genau das, was man hofft, jetzt durch die Inklusion zu verändern, gell?
Ja, also die Kräfte im Land, die sind leider dermaßen bremsend, dass eben man manchmal denkt, braucht sich wirklich niemand über irgendwelche anderen Länder Gedanken machen, wenn Menschenrechtsverletzungen anhaltend praktiziert werden. Man muss nur vor der eigenen Haustüre hören und die Diskussionen einmal genau anschauen, wie die geführt werden zur Inklusion. Das ist grausam. Und was ich aber, einen Punkt, der ist mir noch ganz wichtig zu dieser pränatalen Diagnostik und zu der Entscheidung, vor der Frauen dann stehen, wenn sie sich für diesen Schritt entscheiden, würde ich jetzt sagen, also rückwirkend betrachtet, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, können die Frauen eigentlich keine Entscheidung treffen, weil ihnen die Grundlagen für eine Entscheidung eigentlich mangeln. Grundlagen wären ja eigentlich Erfahrung, Wissen und Kenntnis. Also wie ich selber, meine ganze Schullaufbahn war frei von Kindern mit Down-Syndrom. Also ich habe keinen Kontakt gehabt. Ich bin völlig kontaktfrei zu diesen Menschen aufgewachsen, habe irgendwelches theoretisches Wissen im Biologieunterricht gelernt und habe aufgrund dieser Tatsache mein Meinungsbild geformt und aufgrund dieses fiktiven, irgendwie fantasierten Meinungsbildes hätte ich ja dann eine Entscheidung treffen müssen und eigentlich ist das keine Entscheidung.
Das heißt, Sie hätten eigentlich oder würden auch sagen, werdende Mütter hätten weniger Angst davor, ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt zu bringen, wenn sie wüssten, was überhaupt dahinter steckt, wenn sie Menschen mit Down-Syndrom kennen würden, wenn sie in der Schulklasse vielleicht schon neben einem Jungen gesessen wären, der das Down-Syndrom hat, statt dass wir so separiert im Moment also, ja noch immer, trotz Inklusion und trotz großer Bemühungen. Und da scheint ja auch politisch eine ganze Menge Positives zu passieren. Sie runzeln die Stirn.
Also das Positive in der Politik kann ich überhaupt nicht erkennen. Im Gegenteil, wenn ich denke, das ist eine UN-Konvention und wir sind jetzt 3 Jahre später und wenn ich sehe, was sich geändert hat, es hat sich einfach nichts geändert. Also da sind die Kräfte dermaßen bremsend.
Aber immerhin hat ein ganzer Landtag einheitlich gesagt, wir sind für Inklusion in der Schule. Also da ist doch eine Bewegung drin, die Sie nicht mehr auslachen können.
Also diese Gesetzgebung mit der Wahlfreiheit für die Familien. Ich kenne einige Familien, die das jetzt gewählt haben. Das ist ein Spießrutenlauf sondergleichen, weil dieser Landtag hat nicht gesagt, ihr kriegt dann das und das und das dazu. Er hat gesagt, ihr könnt schon in diese Schule gehen. Das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Martyrium ist, was man da für einen Spießrutenlauf da. Also das ist so eine richtige Feigenblattgeschichte, war das meines
Weil
Erachtens.
Da, finde ich, wird ja auch deutlich, das sind genau die Befürchtungen, die dann Eltern haben, dass sie sagen, wie kommt das Kind durchs Leben, wenn ich dann das Kind zur Welt bringe? Und wie wird dann unser Leben? Und da, denke ich, ist auch die Forderung, was Sie, Herr Professor Markmann, vorhin gesagt haben, dass noch ganz andere Testmöglichkeiten kommen. Das heißt, unsere, sag jetzt mal, ethische Forderung wird sein, einen Staat zu haben, eine Gesellschaft, in der Unterschiedlichkeit als Selbstverständlichkeit gesehen wird. Denn das wäre ja das Positive, dass mit diesen zahlreichen Testmöglichkeiten immer mehr deutlich wird, jeder ist anders, sage ich mal. Und dann jeder braucht die notwendige Unterstützung.
Herr Professor Markmann, sieht Frau Zattler das vielleicht zu optimistisch? Wird der Test wirklich hervorbringen oder eine größere Möglichkeit unterschiedlicher Tests hervorbringen, dass wir sagen, wunderbar, alle Menschen sind unterschiedlich und das erkennen wir jetzt mehr und anerkennen es auch mehr und haben weniger Angst vor dem anderen?
Na, ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie wir dieses gemeinsame Leben praktizieren. Und da kann ich Frau Federlin nur zustimmen. Und ich finde es auch falsch, dass man sich jetzt so fürchterlich über den Test aufregt. Man sollte sich lieber darüber aufregen, dass eben die Kinder oder die Menschen mit besonderen Bedürfnissen eben nicht diese Inklusion bekommen. Also, dass sie nicht so in das gemeinschaftliche Leben aufgenommen werden, wie das eigentlich notwendig wäre. Und zwar für beide Seiten. Ich glaube, dass die Menschen selbst profitieren würden mit den besonderen Bedürfnissen, dass aber auch die anderen Menschen davon profitieren würden. Und ich habe das selber sehr eindrücklich erleben können, als ich in der Kinderneurologie gearbeitet habe, wo es ganz viele Kinder gibt mit schwersten Behinderungen und schwersten Beeinträchtigungen. Und wenn man am Anfang dort auf diese Station kommt, weiß man gar nicht, wie man mit den Kindern umgehen soll. Und dann wächst man da rein und merkt, dass man mit diesen Kindern tatsächlich einen normalen Umgang pflegen kann. Man kann mit denen lachen, man kann denen was vorlesen, man kann mit denen sozial interagieren. Und ich glaube, das wäre eine wichtige Erfahrung. Und diese Erfahrung würde wahrscheinlich es auch dann mehr Menschen ermöglichen, nicht dieser Versuchung zu erliegen und diesen Test zu machen. Das heißt, wenn wir wollen, dass dieser Test weniger eingesetzt wird, müssen wir Lebensbedingungen schaffen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die es dann auch wirklich den Eltern, den werdenden Eltern ermöglichen, Ja zu sagen zu einem Kind zum Beispiel mit einer Trisomie 21.
Hier an diesem Tisch saßen schon einmal mein Kollege Holger Kiesel, der im Rollstuhl sitzt. Hier saßen schon eine junge Frau, deren Vater Perser ist und die Mutter Deutsche, und eine Hochbegabte. Und alle drei haben im Prinzip die gleichen Erfahrungen erzählt, dass sie abgelehnt werden, weil sie anders sind, weil sie eine höhere Begabung haben, weil sie nicht springen können, sondern im Rollstuhl sitzen, oder weil sie eben Wurzeln aus anderen Ländern haben. Wie kriegen wir denn diese Veränderung hin? Weil es ist doch eigentlich absurd, dass eine moderne Gesellschaft nicht in der Lage ist, mit Vielfalt und mit Vielfalt umzugehen.
Aber das ist ein Problem einerseits der Homogenität. Also wenn wir immer nur Gleiche kennen, dann ist die Angst vor dem Fremden natürlich immer wieder da. Egal bei allem, was Sie bisher benannt haben. Und das andere ist, wir haben das mal im Kontext einer Fortbildung als erste Übung, wer kennt denn jemanden, der Behinderungen hat? Und dann ging das interessanterweise mit ganz dem, was so das Bild ist, der Rollstuhlfahrer an. Und dann, die sollten sich positionieren und der Reihe nach aufstellen. Und dann kamen immer mehr Sachen dazu. Jeder kannte Menschen mit Sehbehinderungen, mit Hörbehinderungen, also auch unsere älteren Angehörigen oft, oder Menschen, die seelische Erkrankungen hatten. Also plötzlich war klar, eigentlich kennt jeder Menschen, die damit auch leben, ganz normal in ihrem Alltag vorkommen.
Also wenn ich da sagen darf, also dieses staatliche Erziehungswesen, also wir haben ja eine Schulpflicht, also spätestens ab der Schulpflicht passiert dieser selektive Eingriff, den Vaterstaat, und ich sage jetzt ganz bewusst Vaterstaat, bei uns praktiziert, indem er verschiedene Schultypen, die für die verschieden klassifizierten, diagnostizierten Kinder einrichtet, wobei man bei den diagnostischen Methoden hinter vielen dicke Fragezeichen und Ausrufezeichen machen muss, weil sie teilweise ins Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingreifen, weil sie teilweise eigentlich gar nicht anwendbar sind jetzt auf diesen speziellen Menschen, der da gerade vor Ihnen sitzt. Und wenn jetzt ich eine Gesellschaft habe, die in einem Staatswesen sozialisiert ist, das strukturell durchgängig diese Selektion in verschiedene Kategorien der
Kinder. Die Leistungsmessung auch.
Genau, und das geht aber bei uns ja schon vor los, spätestens im zarten Alter mit 3, wenn die sogenannten schulvorbereitenden Einrichtungen ihre Kinder suchen und bestückt werden müssen. Dann werden diese Diagnosetests gemacht, irgendwelche Würfel aufeinander stapeln. Wenn das nicht geht, dann gehst du in die Sondereinrichtung, kriegst die besondere Förderung. Und dann ist man schon mal heraus. Dann ist dieses Kind ist dann schon mal von der normalen Gesellschaft abgesondert, ausgesondert. Und der Weg zurück ist fast nicht mehr machbar dann. Das ist ja allgegenwärtig bei uns, diese Sonderschulbusse, die jeden Morgen die Kinder einsammeln und zu Sonderzentren, Sondereinrichtungen fahren. Das ist so normalisiert für uns wie im Islam die verschleierten Frauen oder Zwangsheirat oder was anderes.
Was würde sich Ihr Sohn wünschen, wenn der jetzt bei uns am Tisch sitzt?
Mein Sohn würde sich wünschen, dass er dieselben Lebensbedingungen und Lebenserfahrungen machen darf wie seine Brüder und wie die Nachbarskinder und alle anderen auch. Also, dass er nicht vom Sportverein ausgegrenzt wird, weil er Down-Syndrom hat, was dann angeblich...
Was passiert ist? Was
ja, es ist uns zweimal passiert. Also, und zwar ohne Angabe von Gründen, aber wenn man dann sagt, das kann ja nicht sein, wenn es von 40 Kindern ausgerechnet zufällig das trifft, das ein Down-Syndrom hat, könnte es ja sein, dass eine Diskriminierung ist. Nee, das ist keine Diskriminierung, nee. Also mit Diskriminierung hat das überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach nicht bei dem Kind. Und wie gesagt, bis heute ist mir kein vernünftiger, plausibler Grund genannt geworden. Und wir sind auch zum Glück in anderen Vereinen aufgenommen worden, wo er jetzt bewiesen hat, dass es nicht an ihm liegt, weil er kann ganz normal Sport machen. Er ist ein sehr sportlicher Typ sogar.
Wie seine Mutter, oder?
Ja, ganz die Mama.
Wie geht es mit ihm weiter?
Also jetzt ist er im letzten Schulbesuchsjahr und vermutlich macht er ab Herbst das Berufsgrundschuljahr für Schreiner erst einmal. Und dann während der Zeit werden wir dann noch schauen, ob wir vielleicht was kriegen, eine Ausbildungsmöglichkeit im Einzelhandel.
Was würden Sie sich für ihn wünschen?
Also er hat so ein Praktikum gemacht im Rewe-Supermarkt in Augsburg. Das hat ihm sehr gut gefallen. Die Regale bestücken, da hat er ein bisschen Kontakt zu Menschen und ich denke, das ist seiner Begabung entsprechend. Ich meine, seine Eltern haben ja einen Bioladen, von daher Einzelhandel ist ihm nicht ganz so fremd. Und da hat er auch die Möglichkeit mitzuarbeiten und schon mal auszuzeichnen und Ware aufzufüllen. Also ich denke, da ist er mitten im Leben und er ist ein total kontaktfreudiger Mensch. Und er schafft es zum Beispiel auch wahnsinnig toll, also das ist immer wieder toll zu beobachten, die Gabe, wie er Menschen, die in schlechter Laune stecken, warum auch immer, völlig egal, der hat die Gabe, die Menschen umzustimmen und wieder zu fröhlichen Mitmenschen zu machen. Also das ist fast wie ein bisschen eine Zauberkraft, die er da besitzt. Und so wird er das in dem Supermarkt, denke ich, dann auch machen. Also Freude versprüht.
Herzlichen Dank. Das war das Notizbuch Freitagsforum heute mit der Frage: Wenn Gentests in der Schwangerschaft immer einfacher werden, wie geht unsere Gesellschaft mit Behinderten um? Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Magdalena Federlin, bei Eva Zattler und bei Professor Georg Markmann.
Vielen Dank für die Einladung.
Alles Gute auch für Sie.
Gerne, bitteschön.
Das Freitagsforum mit Sibylle Giel, wie immer auch nachzuhören als Podcast unter bayern2.de beim Notizbuch.